NDR Info. Das Forum.
Heute mit einer Diskussionsrunde zu den bundespolitischen Folgen der bayerischen Landtagswahl. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Der Absturz der Volksparteien bei der Landtagswahl gestern in Bayern ist keine regionale Besonderheit. Darin sind sich wohl fast alle Politiker, Wissenschaftler und Journalisten einig. Die massiven Verluste der CSU, die, man muss es wohl so sagen, Marginalisierung der SPD und auch das Erstarken von Grünen und AfD, das sind Signale, die sich vor allem auch an Berlin richten. Die Menschen in Deutschland akzeptieren kein Weiter-so mehr, sie drängen auf Veränderung. Aber was will die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler eigentlich? Wohin steuert die Bundespolitik in den kommenden Wochen und Monaten? Und was wird jetzt aus der Bundesregierung unter Angela Merkel? Hält die Große Koalition? Darüber werde ich in der kommenden halben Stunde mit drei meiner Kolleginnen und Kollegen diskutieren, die sich intensiv mit der aktuellen politischen Lage beschäftigen. Unser erster Gast ist hier bei mir im Hamburger Studio von NDR Info, Susanne Bayer vom Wochenmagazin Der Spiegel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Bayer, wir haben die eher hemdsärmelige Politik von Horst Seehofer in Berlin und auch den Rechtsschwenk von Markus Söder in München erlebt in den vergangenen Monaten. Das Kalkül von beiden ist ja nicht aufgegangen. Was glauben Sie, wird die CSU in Berlin jetzt weiter so selbstbewusst oder man kann auch sagen selbstgerecht auftreten oder lenkt sie ein und macht kooperativere Sacharbeit?
Ja, ich war überrascht gestern über die Selbstgewissheit der beiden Herren, Söder und Seehofer, und auch überrascht davon, dass sie jetzt zuwarten wollen ein paar Tage, bis die Regierung gebildet ist in Bayern und dann erst über Personal reden wollen. Ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass Herr Seehofer sich zurückzieht, dass aber die CSU-Minister in Berlin bleiben, damit endlich Ruhe reinkommt.
Würde das auch die Große Koalition in Berlin stabilisieren, wenn es dort diesen personellen Wechsel geben wird? Was glauben Sie?
Ich habe den Eindruck, Herr Seehofer hatte kein anderes Ziel mehr im ganzen Sommer, als Frau Merkel vor sich herzutreiben. Er hat ein relativ kleines politisches Thema. Die Flüchtlingsfrage war relativ klein im Sommer, riesengroß gemacht. Alle anderen drängenden Themen sind dahinter zurückgefallen und das war jenseits von politischer Verantwortung. Wir haben große Themen gerade in der Welt und Deutschland muss jetzt daran. Und er hat nicht aufhören können. Deswegen denke ich, steht und fällt es damit, dass jetzt mal Ruhe reinkommt. Und es muss dringend Ruhe rein mit dem Rückzug von Herrn Seehofer.
Unser zweiter Mitdiskutant ist mein Kollege Christoph Prössel. Im Hauptstadtstudio der ARD sitzt er und er ist Hörfunkkorrespondent des Norddeutschen Rundfunks dort in Berlin. Schönen guten Abend, Christoph Prössel.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Prössel, die SPD war ja schon vor der Landtagswahl in Bayern sehr stimmenschwach, aber sogar diese nur rund 20%, die sie bis dahin hatte, die hat sie gestern Abend noch einmal halbiert. Wie viel bundespolitischer Frust der Wählerinnen und Wähler steckt in diesem Ergebnis und wie viel ist Bayern hausgemacht?
Also ich glaube, da steckt schon sehr viel bundespolitischer Frust dahinter und eben auch die Einstellung bei vielen Wählerinnen und Wählern, dass es so nicht weitergehen kann. Und so war auch die Analyse heute bei der SPD. Die SPD-Chefin Andrea Nahles hat gesagt, klar ist jetzt, dass der Stil der Zusammenarbeit sich ändern muss. Das war eine der wenigen Worte, die sie eigentlich heute sprach. Insgesamt eher schmallippig und angeschlagen wirkte sie am heutigen Tage. Man hat den Eindruck, dass bei der SPD in der Tat Panik ausgebrochen ist, weil man sich jetzt natürlich die Frage stellt, wie geht es weiter? Anfang November Vorstandsklausur, da soll dann die Aufarbeitung stattfinden. Man will jetzt also noch Hessen abwarten. Und natürlich sieht man das alles miteinander vermengt, Bundespolitik und auch die Politik in Bayern. Wobei für die SPD, wenn man die Wählerwanderung sich anschaut, sicherlich auch klar ist, da sind viele auch zu den Grünen übergewandert. Die Stärke der Grünen war sicherlich auch eine Schwäche der SPD.
Nun ist die Diskussion innerhalb der SPD ja in voller Härte losgebrochen. Die Stimmen, die ein Ende der Großen Koalition fordern, die werden nicht nur lauter, es werden auch mehr. Was wäre denn eine Strategie, wie Andrea Nahles jetzt zumindest bis zur Wahl in Hessen die Gemüter so ruhig halten kann, dass der Laden da nicht auseinanderbricht, bis die Wahl überhaupt stattfindet?
Also im Moment sieht es danach aus, als würden die meisten SPD-Politiker darauf auch Rücksicht nehmen. Also es ist, glaube ich, klar, dass wenn man jetzt die Diskussion führt vor der Hessenwahl, dass man es dann komplett versaut. Im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus für den Spitzenkandidaten Schäfer-Gümbel in Hessen. Und die Debatte, die wird dann sicherlich erst danach losgehen. Und in diese Richtung hat sich zum Beispiel auch heute Kevin Kühnert geäußert. Also Ende des Jahres überprüfen, wie die Große Koalition gearbeitet hat. Das deutet schon an, dass auch die, die eigentlich sehr skeptisch der Großen Koalition gegenüber waren, jetzt erstmal abwarten wollen.
Der dritte Mitdiskutant heute Abend ist Nikolaus Neumeier. Den begrüße ich in München am Telefon. Er ist landespolitischer Korrespondent des Bayerischen Rundfunks. Schönen guten Abend, Herr Neumeier.
Guten Abend.
Blicken wir noch mal kurz auf die Ausgangslage zurück auf Bayern einen Tag nach der Wahl. Da stehen ja alle Zeichen auf eine Koalition von CSU und Freien Wählern. Also man könnte auch sagen, Markus Söder tut das Ganze gar nicht so sehr weh. Ist die CSU also am Ende mit einem blauen Auge davon gekommen?
Ja, ich finde, das kann man schon sagen. Natürlich schmerzt die CSU der Absturz, der Verlust der absoluten Mehrheit. Aber heute war schon von einer Bayern-Koalition die Rede. Also die CSU redet sich das Ergebnis mit etwas Recht auch schön. Denn die Freien Wähler sind eine bayerische kommunale Vereinigung, die seit zwei Legislaturperioden im Bayerischen Landtag sitzt und die inhaltlich eigentlich auf einer Linie mit der CSU stehen. Also von daher mit einem blauen Auge, das kann man schon so sagen.
Nichtsdestotrotz sind die Verluste für die CSU recht groß, ungewöhnlich auch. Die Diskussion in der CSU dürfte weitergehen, auch in der CDU geht sie weiter. Und da haben wir jetzt erlebt, dass aus den Reihen der Union, soweit sie nicht in Bayern ist, da mächtig Gegenwind kommt. Denn so weit wie Markus Söder die Bundesregierung für Verluste verantwortlich macht, so hält zum Beispiel Daniel Günther dagegen, der die hält die Pleite der CSU für hausgemacht.
Es ist natürlich besonders bitter zu sehen, dass Bayern ja wirklich das über die letzten Jahre erfolgreich regiert worden ist und es dann hinzubekommen, als Regierungspartei so einen riesen Aderlass zu haben, das liegt halt auch an der eigenen Performance. Und ich glaube, dass die CSU einfach mit ihrer Art und Weise auf Bundesebene Politik zu machen, erhebliche Teile von Wählern verprellt hat.
An dieser Analyse, ist da was dran, Nikolaus Neumeier, oder ist es der Versuch, die Verantwortung wieder nach Bayern zurückzuschieben?
Also die Zahlen geben das nicht her. Die Zahlen, die analytisch zum Schluss der Landtagswahlwoche erhoben wurden, zeigen, dass viele, eine große Zahl der Menschen einmal die Bundespolitik dafür verantwortlich machte, für die Situation in Bayern. Das heißt, an Personen festgemacht, Horst Seehofer, der ist natürlich CSU-Vorsitzender, aber auch Angela Merkel. Und eine große Mehrheit fand, dass auch eben die Bundespolitik insgesamt den Landtag überschattet hat. Richtig ist an der Feststellung, das Ganze ist auch hausgemacht. Die CSU konnte nicht davon profitieren, dass Bayern fast schon sensationell in den wirtschaftlichen Daten wahrgenommen wird und gegenüber anderen Bundesländern auch heraussticht. Also davon konnte die CSU nicht profitieren. Die Wirtschaft war eigentlich das unwichtigste Thema in diesem Wahlkampf und auch für die Wahlentscheidung. Und die CSU konnte auch nicht mit ihrem Zukunftsprogramm profitieren, das sie angeboten haben. Damit sind sie schlicht nicht durchgedrungen.
Nun gucken wir nochmal auf die bundespolitischen Aspekte. Es ist ja auffallend, neben den Verlusten der beiden Volksparteien, dass neben den Grünen und der AfD auch die Freien Wähler Zuwächse erzielt haben. Alle drei relativ massiv. Ich frage nochmal Susanne Bayer vom Spiegel. Wünschen sich nicht nur die Bayern, sondern möglicherweise auch die Deutschen insgesamt da neue politische Player, auch vielleicht sogar eine Veränderung der Parteienlandschaft? Kann man das daraus lesen aus dem Ergebnis?
Ja, also man sieht auch jenseits der Parteien, dass sich da was tut in Deutschland. Wir hatten ja ein Wochenende mit dieser überraschend großen Demonstration in Berlin unteilbar. Da waren 40.000 Leute erwartet worden. Es kamen 240.000 Leute. Wir haben diese anderen Bewegungen, das hat angefangen mit Pulse of Europe oder mit der mit einer zweiten ähnlich gerichteten Bewegung Wir sind mehr. Also es gibt doch da einen Ruck, die Mitte, die etwas schläfrig geworden war und die mit sozusagen rechts und mit Politik gar nicht mehr so viel zu tun haben wollten, die artikulieren sich jetzt wieder. Und das hatte dann direkten Niederschlag oder wurde gespiegelt in dieser Wahl in Bayern. Also da ist einiges in Bewegung und ich denke auch, wie Sie sagen, dass das gute Ergebnis der Grünen auch was mit diesen als neu und frisch empfundenen Berliner Politikern Habeck und Baerbock zu tun hat. Also es gibt ein Bedürfnis nach Frische, nach Neuigkeiten. Frau Nahles wird als sehr bekannt empfunden. Mit Frau Merkel haben wir schon lange zu tun. Und Herr Seehofer ist auch seit Jahrzehnten am Ruder. Insofern gibt es da irgendein Bedürfnis, was sich jetzt artikuliert hat.
Glauben Sie, dass das auch heißt, dass viele Wähler auch andere Koalitionen wünschen? Also wir haben ja im Norden Jamaika, im Süden zum Teil schwarz-grüne Koalition. Das wäre rechnerisch in Bayern auch möglich, wird jetzt nicht realisiert. Sehen Sie dann anderen Wählerwillen?
Naja, jedenfalls tut der Wähler, was er tut. Ne? Das, was wir jetzt haben, diesen Streit seit einem Jahr, ist ja Ergebnis eines wirklich schwierigen Ergebnisses der Bundestagswahl. Und ich habe den Eindruck, dass die Deutschen da gespalten sind. Sie finden es dann furchtbar, wenn sich Regierungen nicht schnell bilden und die Politiker nun nicht ganz schnell wissen, wie sie umzugehen haben mit den Ergebnissen. Aber sie wählen, wie sie wählen. Und das wird noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ganz schön aufregend. Wir haben im Osten Regionen, wo man gar nicht mehr sieht, wie man ohne die AfD auskommen kann. Und da kommen wir wirklich in eine so veränderte politische Landschaft hinein. Und da haben wir noch gar keine Kategorien und Maßstäbe gebildet.
Nichtsdestotrotz, Sie haben ja gesagt, es käme jetzt darauf an, dass die Große Koalition in ruhigeres Fahrwasser kommt. Das ist ja auch etwas, was sich sicherlich SPD und Union jedenfalls mehrheitlich auch wünschen. Nun wächst aber insbesondere innerhalb der SPD der Druck, die GroKo im Bund, ja, wenn nicht in ihre Richtung zu steuern, dann möglichst schnell zu beenden. Und viele verknüpfen damit auch die Forderung nach einem personellen Neuanfang. Sie haben jetzt, Frau Bayer, das Problem von Andrea Nahles erwähnt. Christian Ude, der ist ja so ein bayerisches SPD-Urgestein und langjähriger Münchner Oberbürgermeister, hat das gestern Abend mehr zwischen den Zeilen, aber in der Aussage doch sehr deutlich in eine drastische Analyse münden lassen. Das hören wir uns mal an.
Ich glaube, dass man im freien Fall, in dem sich die SPD jetzt offensichtlich befindet, weder versuchen kann, etwas auszusitzen, noch versuchen kann, das Werk des Absturzes zu vollenden. Hier sind Konsequenzen, und zwar grundlegende Konsequenzen, erforderlich. Da muss alles auf den Prüfstand, was man überhaupt überprüfen und korrigieren kann.
Christoph Prössl in unserem Hauptstadtstudio der ARD in Berlin. Gibt es da überhaupt eine Chance für die SPD, diese Diskussion jetzt zumindest noch die 14 Tage bis zur Hessenwahl ruhig zu halten?
Ja, ich glaube schon, dass es diese Chance gibt, aber wenn man sich in den Reihen der SPD umhört, dann bekommt man schon mit, dass da jetzt natürlich Panik herrscht und die Vorstellung, was können wir denn überhaupt tun, um hier überhaupt noch eine Veränderung herbeizuführen und diesen Abwärtstrend zu stoppen. Und bei vielen, ich habe heute mit einigen sprechen können, herrscht dann doch schon die Meinung vor, es liegt nicht an den Themen. Denn auch in den vergangenen Jahren hat man innerhalb der Großen Koalition und auch jetzt in den vergangenen Monaten doch einiges umsetzen können und auch sozialdemokratische Handschrift zeigen können. Und das führt zu dem Schluss, es liegt an den Personen. Und man muss Mut und Personal auswechseln, man muss Mut entwickeln. Und da werden natürlich jetzt die Spiele, die Gedankenspiele in den Hinterzimmern durchdekliniert. Und die sehen eben dann auch, die spielen natürlich auch mit dem Gedanken, dass man diese Große Koalition beendet und dann vielleicht sogar mit einem möglichen Kanzlerkandidaten besser dasteht, dem man jetzt schon definieren kann als die CDU, die da ja doch noch im Moment nur Merkel hat und sonst niemanden. Also das wird offen kommuniziert und da ist dann auch schon deutlich, wie schlimm die Lage eigentlich für die SPD ist.
Nicht ganz unwesentlich wird ja sein, wie dann Hessen tatsächlich ausgeht. Es gibt Auguren, die sagen, egal wie es ausgeht, es wird entweder Angela Merkel oder Andrea Nahles hinwegspülen. Gucken wir mal auf die Zahlen, die sind da nicht sehr eindeutig. Es könnte sein, dass Schwarz-Grün, also Volker Bouffier, seine Mehrheit verliert. Es könnte auch sein, dass er sie ganz knapp halten kann zusammen mit den Grünen. Jamaika würde auf jeden Fall gehen. Ihre Prognose, Christoph Prössl, wer wird sich da eher am Ende des Monats jetzt tatsächlich vor der eigenen Partei verantworten müssen, die Kanzlerin oder die Fraktionschefin der SPD?
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das ein Entweder-Oder ist. Also es gibt auch die Konstellation, dass Schwarz-Grün sich dort hält und die SPD gar kein so schlechtes Ergebnis einfährt und dann wären beide zufrieden. Also ich finde, das ist ganz schwer, das vorauszusehen. Aber im Moment sind die Prognosen doch so, dass ich sagen könnte, dass da gibt es keine Notwendigkeit, dass einer der beiden das als große Schlappe für sich verbuchen muss.
Das heißt, es könnte heißen, die Große Koalition hätte, wenn sie tatsächlich zur Sacharbeit zurückkehrt, die Chance, tatsächlich in das ruhigere Fahrwasser zu kommen, das Susanne Bayer vorhin erwähnt hat?
Ja, das sehe ich schon, dass die Große Koalition dazu die Chance hat. Vielleicht ist das große Problem der Großen Koalition im Moment, dass das Wahlergebnis, wenn man etwas zynisch analysieren will, dass das Wahlergebnis der CSU dann doch nicht so schlecht ausgefallen ist, wie man im Vorfeld an der einen oder anderen Umfrage hat ablesen können, dass es keine personellen Konsequenzen dort gibt und dadurch eine Lage entsteht, dass keine Veränderung bei der CSU stattfindet. Der Streit zwischen Angela Merkel und Seehofer bleibt und dann alle verlieren.
Wie die SPD dasteht, jetzt nicht nur im Bund, sondern auch in den einzelnen Ländern, hängt ja sehr stark davon ab, wo in der Republik man sich befindet. Wir hier im Norden haben von vier, das heißt, wenn man Bremen dazu nimmt, fünf Landesregierungen noch, vier, die von der SPD geführt werden. Im Süden sieht das ganz anders aus, Nikolaus Neumeier in München. Wie wird die SPD da mit Blick auf die Bundes-SPD eigentlich wahrgenommen?
Die Bayern-SPD war immer schon die buckelige Verwandtschaft der Bundes-SPD. Das war zu Zeiten auch von Rot-Grün so. Als Gerhard Schröder regierte, wollte er mit der bayerischen SPD kaum etwas zu tun haben. Das Feigenblatt war immer Otto Schily, der stammte offiziell aus Bayern, wurde nach Bayern zugerechnet, war aber natürlich vom Typus her überhaupt kein Bayer. Und dann gab es noch den Fraktionsvorsitzenden Ludwig Stiegler, der es einmal schaffte, eben Fraktionsvorsitzender im Bundestag für eine kurze Zeit zu werden. Aber ansonsten konnte die SPD hier in Bayern nie Honig darauf saugen, wenn die Bundes-SPD regierte oder wenn wichtige Entscheidungen anstanden. Also da hat sich diesmal vielleicht etwas verändert, weil mit der bayerischen SPD-Vorsitzenden und Spitzenkandidatin Natascha Kohnen auch jemand im Bundesvorstand saß. Nur positiv hat sich das überhaupt nicht ausgewirkt auf die Lage der SPD hier. Ganz im Gegenteil, die Zahlen wurden ja mehr oder weniger halbiert.
Ich nehme mal so als Zwischenbilanz aus unserer Runde, dass es durchaus eine Chance für die Große Koalition noch gibt, zumindest bis zur angestrebten Halbzeitbilanz, die die SPD dann ziehen will. Nichtsdestotrotz, irgendwann wird diese Große Koalition sicherlich ein Ende finden. Und interessant wird, was denn dann kommt. Sollte sie vor der nächsten Bundestagswahl, die ja erst in 3 Jahren anstünde, tatsächlich zu Ende gehen, Susanne Bayer, würden Sie sagen, das würde dann zwingend Neuwahlen bedeuten? Oder kann man auch, wie Wolfgang Schäuble es angedeutet hat, mit einer Minderheitsregierung, CDU geführt, weitermachen? Was glauben Sie?
Ja, also ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, sowas ganz nüchtern vorzubereiten. Ne? Alle müssen damit rechnen, dass die Legislaturperiode nicht voll ausgeschöpft werden wird. Und da muss man langsam einen Plan B haben. Auch eine Nachfolge, der Kollege sagt es schon, in der CDU. Kramp-Karrenbauer ist noch nicht ganz so weit, wie sie sein müsste. Spahn ist längst noch nicht so weit. Aber da kann man ja perspektivisch etwas aufbauen. Und ich glaube, dieses reine, ich halte durch, damit ich nicht als Dead Man oder Dead Woman Walking charakterisiert werde, das ist nicht gut. Die Leute brauchen eine Perspektive, wollen, dass da auch ein Plan B existiert. Sie wollen, dass, glaube ich, jetzt ordentlich regiert wird, aber dass das nicht ewig so geht, ist allen klar. Ne?
Glauben Sie, dass Angela Merkel tatsächlich jetzt auch deshalb darauf setzt, zumindest noch ein paar Monate durchzuhalten, um einen ihrer Nachfolger oder Nachfolgerinnen dann tatsächlich auch Kanzler oder Kanzlerin fähig zu machen?
Ich denke, das ist eine politische Notwendigkeit. Wir haben die Alternative jetzt noch nicht da und es wäre nur vernünftig, jetzt jemanden aufzubauen, es aber auch anzupacken und sichtbar zu machen.
Christoph Prössl in Berlin, wenn es denn doch schneller zu Ende gehen sollte, womit rechnen Sie dann sozusagen als Sofortmaßnahme? Was würde passieren, wenn die GroKo tatsächlich platzt?
Ich würde Verhandlungen zu einem Jamaika-Bündnis nicht ganz ausschließen. Also das ist sicherlich noch eine Option, die man dann prüfen kann. Und Ich glaube, die könnte dann auch für die Grünen nochmal in einem neuen Licht erscheinen, auch für die FDP. Also sicherlich eine interessante Phase dann, in der dann nochmal dort verhandelt werden würde.
Vor oder nach Neuwahlen?
Vor Neuwahlen, ganz deutlich. Also danach möglicherweise auch, wer weiß. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn es jetzt zum Bruch kommt, beispielsweise weil die SPD dann zum Jahresende doch zum Schluss kommt, in dieser Koalition können wir nicht das verwirklichen, was wir uns vorstellen, was wir wollen, nicht unsere Ziele erreichen und die Koalition auflöst, dass es dann da eben zu Verhandlungen kommt. Und wenn man dann dort in diesem Trio nicht zu einem Ergebnis kommt, dass es dann Neuwahlen geben könnte und danach, ja klar, da kann es dann auch Jamaika-Verhandlungen geben. Das ist sicherlich nicht ausgeschlossen.
Sie spielen möglicherweise auch darauf an, dass die FDP mal angedeutet hat, dass sie mit der Person Angela Merkel in diesen Verhandlungen Probleme hatte. Wer wäre denn ein CDU-Verhandlungsführer für solche Jamaika-Verhandlungen, der für die Liberalen am akzeptabelsten wäre?
Das ist jetzt sehr weit vorausgedacht, also vielleicht nicht zeitlich, aber in der politischen Entwicklung. Ich glaube, im Moment steht da Angela Merkel und da sehe ich auch im Moment nur sie. Das ist ja das Problem auch der CDU. Man muss sicherlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal skizzieren, dass es für die SPD unter Umständen einfacher wäre, in Neuwahlen zu gehen, weil sie eben dann mit einem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sich schneller sortieren könnte, als die CDU eben die Nachfolge für Angela Merkel entscheiden könnte. Und das ist sicherlich das Problem der Union.
Nikolaus Neumeier in München. Wie ist die Position der CSU zur Kanzlerschaft Merkels? Ist die Motivation eher, die möglichst frühzeitig zu beenden? Oder gibt es da auch Interessen der Christsozialen, sie zumindest noch einige Zeit lang an der Macht zu halten?
Grundsätzlich ist die Position sehr schwierig. Das Verhältnis zwischen CSU oder vor allem Horst Seehofer und Angela Merkel, das haben ja wir alle beobachten können. Man könnte jetzt sagen, hier klammern sich Wahlverlierer aneinander. Das konnte man heute bei Horst Seehofer bei der Sitzung des CSU-Vorstandes sehen, der sichtlich auf Zeit spielt, versucht Zeit für sich zu gewinnen. Und das geht auch nur dann, wenn die Große Koalition in Berlin nicht auseinanderbricht. Denn nur dort kann er seine Funktion als CSU-Vorsitzender auch noch ausleben und behalten. Sollte sich bei der CSU ein Wechsel im Parteivorsitz anbahnen, Angela Merkel, aber dennoch Kanzlerin bleiben, dann könnte ich mir vorstellen, dass bei einem künftigen CSU-Vorsitzenden Manfred Weber, darüber wird häufig gesprochen in der CSU, eine andere Beziehung zwischen CSU und CDU wieder entstehen kann. Weber will ein sehr ausgewogenes Verhältnis zu Angela Merkel, will ein differenziertes Verhältnis, zwar auch die CSU-Position schon betonen, aber eben kein konfrontatives, wie es Horst Seehofer über Jahre hinweg jetzt vorgeführt hat.
Dass sich innerhalb der CDU die möglichen Nachfolgekandidaten warm laufen, wird man ja aber auch in der CSU genau beobachten. Wer von diesen Kronprinzen oder Kronprinzessinnen wird denn von der CSU am meisten ernst genommen?
Ich denke, am meisten ernst genommen würde im Moment Wolfgang Schäuble, der eigentlich keinen guten Ruf in der CSU hat, aber bei dem man zumindest sagt, der wäre jemand, auf den man jetzt bauen könnte. Kramp-Karrenbauer hat definitiv keinen guten Ruf hier. Jens Spahn wäre es möglicherweise, vor allem für Markus Söder und Alexander Dobrindt. Hier gibt es einen sehr engen Draht. Das wären die jungen Konservativen in der Union, die sich hier arrangieren könnten. Und wenn, dann wäre es am ehesten Jens Spahn. Aber Kramp-Karrenbauer sehe ich definitiv nicht wohlgelitten bei der CSU.
Aber dass der nächste Kanzlerkandidat oder Kandidatin der Union aus den Reihen der CDU kommt, ist in der CSU unumstritten. Oder gibt es da auch jemanden, der sich möglicherweise noch warm laufen könnte?
Nee, das ist eigentlich unumstritten. Es gibt ja auch den Spruch, ein CSU-Kandidat wird nie Kanzler werden. Das hätte fast geklappt oder diese Regel wäre fast gebrochen worden bei Edmund Stoiber. Aber man sagt es manchmal Markus Söder nach. Ich denke, diese Ambitionen gibt es bei ihm überhaupt nicht. Er hatte sich ja auch geziert, als Parteivorsitzender nach Berlin zu gehen. Er wollte hier in Bayern bleiben. Und da gibt es eigentlich niemand, der sich hier warm läuft. einmal genannt wurde, aber der ist ja inzwischen auch verglüht und da kann man das Wort von Horst Seehofer auch nennen, Glühwürmchen, Karl Theodor zu Guttenberg. Da waren ja viele auch außerhalb der CSU, sondern auch in der CDU angefixt von diesem Politstar. Mhm.
Christoph Brössel, unser Korrespondent in Berlin, hat als mögliche oder wahrscheinlichste Lösung in einer nachgroßen Koalition-Ära die Jamaika-Koalition genannt. Susanne Bayer, was glauben Sie denn, wie würden sich die beiden von Ihnen genannten Kandidaten, also Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn, zu einer Jamaika-Koalition verhalten? Und gibt es da unter den übrigen auch noch jemanden, der aus Ihrer Sicht kanzlerabel wäre innerhalb der Union? Also Armin Laschet, Schäuble ist genannt worden, Daniel Günther.
Ja, Schäuble hat ja wieder dieses interessante Interview gegeben am Wochenende. Er hat ja so eine Tendenz zu Lustwandeln zwischen Treue, Schwur und Zündeln. Da spielt er durchaus ein doppeltes Spiel und würde, wenn es auf ihn zuliefe, vielleicht doch trotz seines Alters nochmal zugreifen. Er ist nicht derjenige, der putschen würde, aber wenn er nun der Einzige wäre, würde er es aus Staatsräson tun und glaube ich auch gerne tun.
Selbst gesehen als Übergangslösung oder glauben Sie, dass Schäuble auch dann tatsächlich eine längere Periode anstreben würde?
Ich denke, als Übergangslösung, bis Jüngere dann auch wirklich da sind, wo sie sein sollten. Es hat ja auch weniger mit der CDU-CSU zu tun gehabt, dass es mit Jamaika zuletzt nicht geklappt hat, sondern das war ja Herr Lindner, der nun mit Merkel gar nicht konnte und wollte und das ein bisschen spät deutlich gemacht hat. Und da gibt es ja nun eine freundliche Achse zwischen Herrn Lindner und Herrn Spahn. Das würde sich ja ganz gut funktionieren. Und Kramp-Karrenbauer Lindner, da bin ich skeptisch, ob die sich so miteinander warmlaufen könnten. Also sozusagen, wenn die Konstellation ansteht, dann werden die sich schon zusammenreißen. Klar, aus reiner Machtstrategie wird das so sein.
Christoph Brössel in Berlin, nochmal einen Blick auf die Grünen. Können die sich eigentlich jetzt zurücklehnen und sagen, egal wie es kommt, es läuft alles auf uns zu?
Das läuft schon ziemlich gut für die Grünen gerade, das muss man sagen. Also das Ergebnis in Bayern ist natürlich fulminant. Dann wird man jetzt ein bisschen schauen müssen, wie Hessen ausgeht, ob es eben möglich ist, dort die Regierung fortzusetzen. Das wäre dann sicherlich auch im Sinne der Grünen und würde nochmal Rückenwind geben. Und dann wäre natürlich die nächste Frage, die Zahlen im Bund sind ja auch hervorragend und weit über dem Ergebnis. Also die Grünen insgesamt durchleben gerade mit den Vorsitzenden Baerbock und Habeck wirklich gute Zeiten und sind auch sehr zufrieden mit sich.
Können die auch mit jeder Konstellation bei der Union, bei der FDP scheint die ja festzustehen, leben? Oder gibt es da auch Kandidaten oder Richtung innerhalb der Union, die für die Grünen nicht akzeptabel wären?
Also nicht akzeptabel, glaube ich, gibt es da keine Konstellation. Spahn wäre sicherlich ein bisschen schwieriger als Annegret Kramp-Karrenbauer. Aber das sind Nuancen, das muss man dann im Detail sich nochmal anschauen, wie die Debatten jetzt auch laufen auf dem CDU-Parteitag, ob es dann da beispielsweise einen starken Ruck nach rechts gibt, wenn Hessen jetzt ein komplettes Desaster werden sollte. Das kann man im Moment noch nicht so ganz klar abschätzen. Aber im Moment sieht das so aus, als wäre das alles gut möglich, ja.
Nikolaus Neumeier, ganz kurz noch. Die CSU will in Bayern nicht mit den Grünen zusammengehen. Für den Bund wäre es aber kein Problem.
Nee, wäre kein Problem. War auch bei Jamaika kein Problem. Die kamen da ganz zufrieden zurück.
Mhm. Vielen Dank. Das war das Forum auf NDR Info. Heute mit einer Diskussionsrunde über die bundespolitischen Folgen der Landtagswahl in Bayern. Ich bedanke mich bei meinen Gästen. Susanne Bayer, stellvertretende Chefredakteurin des Spiegel. Nikolaus Neumeier, landespolitischer Korrespondent des Bayerischen Rundfunks in München. Und Christoph Brössel vom NDR, Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Gleich folgen die Nachrichten und dann können Sie eine neue Ausgabe unserer Satire-Sendung Intensivstation hören. Und auch die befasst sich natürlich mit der Bayernwahl. Ich verabschiede mich bei Ihnen und danke für Ihr Interesse. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.